Deutschland soll wieder nach vorne kommen, fit werden für die Zukunft. Die neue Regierung will dafür bis zu 1.000 Milliarden Euro investieren. Hört man den Verantwortlichen zu, geht es dabei um Verteidigung, Verkehrsinfrastruktur, Klimaschutz und ganz allgemein um die Modernisierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Was aber ist mit der wichtigsten Ressource des Landes, der Bildung? Sie ist für uns in Deutschland die Grundlage von fast allem. Durch sie entsteht wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand. Und unsere Schulen sind im wahrsten Wortsinne die Schulen der Demokratie. Der Schule und unseren Lehrerinnen und Lehrern kommt also eine immense Verantwortung für das Funktionieren unserer Gesellschaft zu. Ist das aber auch allen ausreichend bewusst, gerade jetzt, wo es bei den Koalitionsverhandlungen um die Verteilung der vielen Milliarden geht? Bildungsauftrag. Was brauchen unsere Schulen? Das ist jetzt mein Thema bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Simone Oldenburg von der Partei Die Linke, Vorsitzende der Bildungsministerkonferenz und Ministerin für Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Und Thomas Jarzombek, bildungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Danke für die Einladung. Ja.
Frau Oldenburg, heute wurden die Gewinner des Deutschen Lehrkräftepreises ausgezeichnet. Als Vorsitzende der Bildungsministerkonferenz sind Sie auch Schirmherrin dieses Preises. Wofür stehen eigentlich solche Preise rund um Bildung und Schule? Ist das eine Anerkennung der Gesellschaft gegenüber diesem Berufsstand?
Es ist auf alle Fälle eine Wertschätzung. Und das ist ja das, was Lehrerinnen und Lehrern dem Beruf, den pädagogischen Berufen überhaupt, immer zu wenig zugutekommt. Wir müssen sie wertschätzen, weil sie einfach eine hervorragende und herausragende Bedeutung für die Gesellschaft haben, für die kleinen und für die großen Kinder. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir solche Preise haben und dass wir viele Lehrerinnen und Lehrer haben, die auch vorgeschlagen werden für diese Preise. Also eine Wertschätzung, die es braucht.
Herr Jatt, man könnte das ja auch andersherum interpretieren, was ich so in meiner ersten Frage gesagt habe. Sind diese Preise rund um Schule und Bildung vielleicht eher ein Ausdruck dafür, dass es eine Notwendigkeit gibt, genau dieses Berufsfeld und den Bereich Schule und Bildung in die Öffentlichkeit zu rücken?
Also der Preis ist eine tolle Sache. Und ich glaube, es in allen Branchen und Berufsfeldern gibt es solche Preise, wo besondere Leistungen ausgezeichnet werden. Und natürlich ist es bei Lehrerinnen und Lehrern wie bei allem anderen. Es gibt unglaublich Engagierte, unglaublich Fähige. Aber es gibt natürlich auch manche, die Dienst nach Plan machen und die wirklich tolles Engagement zeigen. Dafür auch mal herauszustellen, finde ich, so eine gute Sache.
Jetzt ist es so, gerne spricht man ja über die schwarzen Schafe und nicht über die, die es besonders gut machen. Wir waren gerade schon bei dem Thema Wertschätzung. Diese Preise sind eine Form von Wertschätzung, das haben Sie schon gesagt. Aber abseits dieser Preisverleihungen, wie ist das insgesamt mit der Wertschätzung um das Thema rund um die Menschen, die Bildung gewährleisten in diesem Land bestellt? Sehen Sie da eine Entwicklung?
Naja, wir haben dort wirklich Probleme, denn es wird ja immer geschimpft, auf Schule wird geschimpft, Schule muss alles richten, was in dieser Gesellschaft eben gerade noch reformbedürftig ist. Verlangt man immer von der Schule, dass sie da ihrer Zeit voraus sind und dass sie nicht nur der Reparaturbetrieb sind, sondern wirklich die Lehrerinnen und Lehrer, die Klempner dieser Gesellschaft. Und das kann nicht sein, sondern wir müssen insgesamt, muss die Gesellschaft in gewisser Weise reformiert werden und das kann die Schule alles nur leisten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir noch mehr Engagement zeigen für den Bereich Bildung. Und wir müssen immer sagen, Bildung ist oder Schule ist für die Kinder da, für die Kleinen und für die Großen. Und so muss Schule natürlich auch ausgestattet sein. Und da ist noch Luft nach oben.
In der Corona-Krise, Herr Jarzombek, da hatten wir so eine Situation, dass wir über bestimmte Berufe angefangen haben, ganz neu nachzudenken. Alle erinnern sich noch an den Beruf der Pfleger, als die Leute am Fenster standen, geklatscht haben, auch für die Leute, die mit dem Notarzt Wagen draußen waren. Und nach meiner Wahrnehmung ist auch über den Beruf der Lehrerinnen und der Lehrer anders diskutiert worden. Ist das in Ihrer Wahrnehmung auch so? Hat auch Corona da eine Form von vielleicht Imageaufbesserung mit sich gebracht?
Auf jeden Fall. Aber Corona hat natürlich auch ein neues Problem mit sich gebracht. Denn sie haben mindestens 2 Jahrgänge, die halt doch eben viel zu Hause waren, wo es auch durchaus soziale Effekte gibt von denjenigen, die vielleicht auch in schwierigen Elternhäusern waren oder die ihre Freundschaften nicht pflegen konnten, die vielleicht das Gefühl auch hatten, sie haben was verpasst in der Zeit. Und das ist natürlich nochmal ein höherer Anspruch an alle Lehrerinnen und Lehrer. Und ich glaube, die Anerkennung ist das eine. Das konkrete Tun ist viel wichtiger. Und mein Eindruck ist, dass Lehrerinnen und Lehrer und die Schulen viel mehr können, als sie manchmal dürfen. Und wir haben zu viele Vorschriften, die das Engagement und auch die Problemlösungskompetenz vor Ort irgendwo im Keim ersticken. Und da müssen wir ran.
Sie haben angesprochen, dass zwei Jahrgänge in diesen Corona-Jahren gelitten haben, weil sie den Ort Schule nicht so erleben konnten. Ich habe das Glück gehabt, ich habe wirklich eine tolle Schule miterlebt. Es war zwar ein sozialer Brennpunkt, aber hatte sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Wenn Sie dieses Beispiel mit Corona nennen, ist das vielleicht genau das Beispiel dafür, um eben zu sagen, wie wichtig Schule auch über den Ort des Lernens hinaus für junge Menschen ist?
Ja, definitiv. Schule ist erstmal ein sozialer Ort, wo man Freunde kennenlernt, wo man sich auch selber justiert, soziale Fähigkeiten halt aufbaut. Das ist manchmal vielleicht sogar wichtiger als das nackte Lernen von Dingen, was natürlich dann aber auch eine große Frage ist. Und diejenigen, die eher ältere Schüler waren, die hat es natürlich eher betroffen, weil es keine Partys gab, weil man nicht zusammenkam. Schwieriger vom Lernen, glaube ich, war es für die Jüngeren, die in der Grundschule waren. Denn Kinder in der ersten, zweiten Klasse digital zu beschulen, ist eine extrem schwierige bis unmögliche Sache.
Wir haben darüber gesprochen. Es gab Lehrerinnen, Lehrer, die besonders engagiert waren. Andere, die vielleicht auch die Möglichkeiten genutzt haben, dass da nicht genauso hingeguckt wurde. Das hat ja manchmal auch was mit Motivation zu tun. Und Motivation hat auch was mit dem Arbeitsumfeld zu tun und am Ende auch mit Bezahlung zu tun. Ist der Beruf der Lehrerin, des Lehrers noch attraktiv aus Ihrer Sicht?
Also ich will erstmal eine Lanze brechen für sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die ich immer wieder treffe. Und ich glaube, unterm Strich ist es eine Normalverteilung. Ich kann das nur sagen, auch wie Frau Oldenburg, so dieses Lehrerbashing, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe super viele engagierte Leute. Die Bezahlung, ich gucke jetzt mal in mein eigenes Bundesland nach Nordrhein-Westfalen. Wir zahlen jetzt Grundschullehrer in A13. Das bekommt man bei der Bundeswehr als Major. Da hat man schon Eichenlaub auf der Schulter und befehligt 1000 Soldaten. Also insofern, ich glaube, die Bezahlung ist im Rahmen des öffentlichen Dienstes wirklich in Ordnung. Ist auch nicht das Thema. Ich glaube, Motivation geht mit Möglichkeiten einher. Und ich habe schon mal vorhin angesprochen, diese ganze Schulverwaltung macht ein so enges Korsett, dass ich immer wieder Lehrerinnen und Lehrer treffe. Die haben tolle Ideen, tolle Projekte und müssen unendliche Kämpfe mit der Schulverwaltung führen. Und wir sollten Lehrerinnen und Lehrer nicht wie kleine Kinder behandeln. Manche in der Verwaltung tun das. Und da brauchen wir eine Kultur von mehr Freiheit.
Frau Oldenburg, Sie können auf Lehrerinnen von zwei Seiten blicken. Sie sind zum einen jetzt Ministerin für Bildung in Ihrem Bundesland. Andererseits sind Sie ja auch Lehrerin, haben lange in diesem Beruf gearbeitet, haben sogar auch als Schulleiterin gearbeitet. Was hilft Lehrerinnen, Lehrer engagiert zu sein und motiviert zu bleiben?
Ja, das ist zum einen, dass sie wirklich die Möglichkeiten haben, Freiräume zu nutzen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die selbstständige Schule. Das heißt also, es gibt Möglichkeiten natürlich in einem gewissen Rahmen. Aber viel wichtiger als das Gehalt ist wirklich, sind die Arbeitsbedingungen, ist auch die Höhe der Unterrichtsverpflichtung. Die ist in unserem Bundesland recht hoch mit 27 Stunden pro Woche, die der Lehrer unterrichtet, ist es wirklich sehr viel. Das heißt ja, dass sie über 40 Stunden in der Woche arbeiten mit Vor- und Nachbereitung. Da muss wirklich was getan werden. Das funktioniert aber derzeit nicht, weil wir ja bundesweit über einen Lehrkräftemangel klagen. Und somit können sich die Arbeitsbedingungen derzeit nur minimal verbessern. Das heißt, wir müssen Bürokratie abbauen. Das tun wir. Wir müssen versuchen, die Attraktivität auf vielen Ebenen zu steigern durch Anrechnungsstunden. Wenn man zum Beispiel älter ist, dass man dann weniger Unterrichtsverpflichtung hat. Das tun wir alles. Aber es genügt nicht, um den Lehrkräftemangel, den wir haben, zu beheben und damit auch eine Wertschätzung und die Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs hinzubekommen.
Das ist ein gutes Stichwort, Lehrerinnen, Lehrermangel. Der wird sich noch verstärken in den nächsten Jahren, wenn man auf die Zahlen guckt. Bis 2035 fehlen 49.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das hört sich mächtig an. Wie kann man das kompensieren?
Ja, die fehlen, weil sie nicht ausgebildet werden. Das kann man sich einfach so vorstellen, wenn wir über alle Universitäten, pädagogischen Hochschulen, die in der Bundesrepublik Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, sind es zwei komplette Jahrgänge, die fehlen. Das sind also zwei Studiengänge, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Dann haben wir so ungefähr die 50.000, die fehlen. Das heißt, wir haben eine enorme Zahl von Abbrecherinnen und Abbrechern beim Studium. Und dieses Studium muss natürlich auch wieder so gestaltet werden, dass ein Lehrer auch Lehrer werden darf. Und das haben wir momentan nicht überall. Da muss unbedingt investiert werden. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, durch hervorragend ausgebildete Lehrkräfte im Seiteneinstieg, zu versuchen, diese Lücke zu verringern. Wir werden sie nicht schließen.
Es gibt diesen Seiteneinstieg, Herr Jatzombek. Es gibt duale Studiengänge, Einfachlehrkräfte. Die angesprochenen Wege für Quer- und Seiteneinsteiger. Kann das den Schulen Abhilfe schaffen? Oder ist das auf der anderen Seite vielleicht auch wieder schwierig und schädlich, weil es ja die Anerkennung des Lehrberufes im Prinzip dann auch wieder beeinflusst? Weil das wirkt ja so, Quereinsteiger und Seiteneinsteiger kann jeder sein und dann ist man Lehrer.
Naja, man muss beim Quereinstieg natürlich auch die pädagogische Kompetenz aufbauen. Also ich finde das pragmatisch in Ordnung, wenn man sagt, wir nehmen jemanden, der Mathematiker zum Beispiel ist und bringen den in die Schule, aber der muss dann begleitend dann auch die pädagogische Ausbildung machen, die ein gelernter Lehrer gemacht hat. Das Problem der Lehrer ist natürlich, dass wir, also ich sehe das jetzt seit 25 Jahren, wie falsch die Prognosen teilweise gelegen haben. In den Nullerjahren haben wir darüber diskutiert, wie wir Schulgebäude umnutzen, weil die Prognosen waren, dass die Schülerzahlen so nach unten gehen. Dann kam das Elterngeld, die Leute hatten doch mehr Lust auf Kinder, Zuwanderung und so weiter. Sind jetzt in einer ganz anderen Welt. Wir müssen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Der Bund macht den Digitalpakt und heute Morgen wurde ein Lehrer ausgezeichnet. Da hieß es, dass wenn man vormittags bei dem eine Klausur schreibt, kriegt man nachmittags schon die Ergebnisse. Der macht das bestimmt auch mit KI. Und das ist natürlich ein irres Hilfsmittel in der Unterrichtsvorbereitung für Korrekturfächer. Sowas muss über die Schule vernünftig datensicher zur Verfügung gestellt werden, dass Lehrerinnen und Lehrer das nutzen können. Auch im Kampf gegen diese vielen Auflagen und Dokumentationspflichten müssen elektronische Werkzeuge jetzt wirklich richtig in die Schule gebracht werden.
Bevor wir gleich auch noch mal stärker auf das Thema Digitalisierung in den Schulen eingehen, noch mal zu dem Thema Lehrkräftemangel. Diese 50.000 Lehrerinnen und Lehrer, die da fehlen, die Seiteneinsteiger, dass Sie haben gesagt, ein Mathematiker zum Beispiel in die Schule kommt. Ist das eine Lösung, die auf Dauer vielleicht auch eine Chance mit sich geben kann, weil das eben Personen sind? In den Staaten hat man das ja auch, die beispielsweise aus einem ganz anderen Bereich kommen.
Ich finde so eine Durchlässigkeit grundsätzlich gut. Und ich glaube auch, dass das nicht schlecht ist, wenn man im Leben auch mal unterschiedliche Dinge gemacht hat. Und bei den Instrumenten, es geht ja nicht nur um Seiteneinstieg. Ich glaube, die unpopulärste, aber effizienteste Maßnahme ist sozusagen, die Stundenkontingente zu erhöhen. Das wird in verschiedensten Bundesländern ja diskutiert und gemacht. Heißt also, ich glaube, die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer arbeitet in Teilzeit. Und beispielsweise von 50% auf 60% zu gehen, damit kriegen sie natürlich quasi über Nacht mehr Stundenkontingente. Aber nochmal, wir müssen mehr Lehrer da an den Start bringen, ausbilden, als Seiteneinsteiger weiter qualifizieren. Erstmal sind neue Lehrer durch nichts zu ersetzen.
Frau Hollenburg, bei Lehrerinnen und Lehrern, die on the job sind, die studiert haben, zwei Staatsexamen gemacht haben, guckt man ja durchaus kritisch auf die Seiteneinsteiger. Jetzt haben Sie noch viel Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, sind aber auch in Verantwortung in einem Bundesland. Was kann man denn machen, um sozusagen beide Interessen da auszugleichen?
Ich glaube, dass die grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ihnen auch helfen. Die entlasten. Jeder Kopf, jeder ausgebildete Lehrer und Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger werden in Mecklenburg-Vorpommern in 4 Jahren ausgebildet. Wir haben also eine Qualifikation, die sich in 2 Module teilt und das dauert insgesamt 4 Jahre, die Ausbildung, ein Teil berufsbegleitend. Aber bei uns kommen die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger zuerst in eine Qualifikation, bevor sie überhaupt dann unterrichten. Das war nicht immer so. Manchmal ist es mit dem ersten Tag dort gewesen oder oft. Das haben wir umgestellt vor 2,5 Jahren. Aber jede Lehrerin und jeder Lehrer hilft. Das heißt, auch für die grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer ist jeder Seiteneinsteiger ein Gewinn, weil es natürlich auch entlastet, von Mehrarbeit entlastet, weil es damit auch Klassen nicht so groß werden lässt und weil wir zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern trotzdem die Teilzeitmöglichkeiten lassen. Wir schränken die Teilzeit nicht ein, wie es andere Bundesländer tun und wir erhöhen auch nicht die Unterrichtsverpflichtung, sondern wir versuchen in dem Rahmen, in dem wir sind, die Attraktivität dennoch zu steigern. Das geht nur in kleinen Schritten und dazu gehören auch die grundständig ausgebildeten Lehrkräfte, genauso wie die Lehrkräfte im Seiteneinstieg.
Lassen Sie uns mal sozusagen in die Schulen reingehen. Schulen sind in erster Linie ein Ort der Wissensvermittlung. Da sollen junge Menschen das Rüstzeug bekommen, um ein selbstverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Kann das der alleinige Zweck von Schule sein?
Schule ist für mich also der einzige Ort. Schule ist für mich der einzige Ort, wo jeder hin muss. Da gibt es kein Entrinnen. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass da noch mehr investiert werden muss. Nie wieder bekomme ich so viele junge Menschen an einen Ort. Nie wieder besteht diese Pflicht, den Ort zu besuchen. Und da kann man durchaus mehr draus machen, dass Schule eben nicht nur Lernen ist, sondern Schule eben auch Zusammenhalt zeigt, Zusammenhalt, einstehen füreinander, dass die demokratische Bildung dort auch noch mal einen richtigen Schwung erleben kann. Das hat aber alles damit zu tun mit dem Wissen, dass es dieser einzige Ort ist und natürlich, ob es im Finanziellen ist oder aber auch in der Wertschätzung.
Herr Herzberg, Sie mussten so schmunzeln, als Frau Oldenburg gesagt hat, das ist der einzige Ort, wo jeder hin muss. Man kann es natürlich auch aus manchen Weltregionen heraus betrachtet sagen, es ist der Ort, wo man auch hin darf. Mhm. Schule zu haben, in der Schule zu gehen, ist eben nach wie vor noch nicht selbstverständlich. Andererseits ist es bei uns so, dass wir inzwischen eine ganz stark veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft haben. Ist insofern Schule auch aus diesem Gesichtspunkt mehr als nur ein Ort des Lernens?
Ja, also Schule ist ein wichtiger sozialer Ort und es wird immer so viel geredet über die Kompetenzen von Kindern und wie man Sprachkompetenz misst. Ich glaube, die soziale Kompetenz ist mindestens genauso wichtig. Und wir sehen bei denen, wo es ein Problem mit der Sprachkompetenz gibt, häufig genug auch soziale Kompetenzthemen. Mhm. Und das muss man in der Schule einfach lernen, zu sehen, was sind die Folgen des eigenen Handelns und wie gehe ich mit anderen um und was ist irgendwie ein vernünftiger Komment, in der Gesellschaft klarzukommen.
Ist insofern neben dem Bildungsauftrag, der Integrationsauftrag, also auch auf die Schulen zugekommen?
Genau, und da sind wir natürlich beim Thema Erziehungsauftrag, wo es immer hieß, aber die Schule hat doch keinen Erziehungsauftrag. Nur irgendeiner muss die Kinder ja erziehen. Und es ist eben so.
Wobei ich jetzt von Integration erst einmal spreche.
Ja, ja, ich bin ja schon einen Schritt weiter gegangen. Das ist in der Tat wahr. Also die Frage ist natürlich, was kann eine Schule leisten und was sind eigentlich die Startvoraussetzungen? Und da, mit dem Wort Start habe ich jetzt schon das Startchancenprogramm quasi in den Mund gebracht, wo wir jetzt versuchen, eben mit den Ländern gemeinsam mit 20 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren eben Schulen im sozialen Brennpunkt eine bessere Ausstattung zu geben, mehr Möglichkeiten zu geben, auch mal Coachings einzukaufen, auch räumlich Dinge zu verändern, zusätzliche Kräfte einzustellen. Das ist, glaube ich, notwendig und es ist eine große Herausforderung, weil die Klassen teilweise auch sozusagen homogen anders teilweise zusammengesetzt sind. Und da muss man mit klarkommen. Dazu gehört auch, dass wir deutlich mehr in die frühkindliche Bildung gehen müssen. Also wenn erstmal Kinder in die Schule reinkommen, die kein Wort Deutsch sprechen, dann ist das natürlich für einen Lehrer extrem schwierig. In derselben Klasse Kinder, die kein Wort können und andere, die vielleicht schon ziemlich gut sind, die gemeinsam zu beschulen. Und deshalb müssen wir deutlich mehr in der frühkindlichen Bildung machen.
Also im Prinzip, was Sie beschreiben, ist ja der Zustand der Schulen, dass man da ganz viele Menschen hat von sehr unterschiedlicher, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Es gibt die religiösen, sozialen Unterschiede, die man in der Schule sehen kann. Ist insofern, Frau Oldenburg, die Schule so etwas wie möglicherweise ein Demokratielabor für unsere Gesellschaft?
Ja, es könnte es sein, wenn, wie gesagt, die Bedingungen noch besser wären. Und da ist es ganz wichtig, dass wir dort anfangen, was Sie gesagt haben, in der frühkindlichen Bildung. Bildung muss ganzheitlich betrachtet werden. Und das heißt, vom ganz kleinen Kind bis zu demjenigen, der mit der Ausbildung fertig ist, ob Berufsausbildung oder Studium. Und wir brauchen mehr Unterstützung in allen Bereichen. Und da geht es gar nicht darum, um Kinder, die zu uns gekommen sind, sondern um alle Kinder gleichermaßen, dass sie gefördert werden, unterstützt werden. Und wir haben Corona schon angesprochen. Die Verhaltensauffälligkeiten sind während der Corona-Zeit durch das Fehlen auch des Raumes Schule tatsächlich nicht weniger geworden. Und die Unterstützung nach Corona, da gab es ein Unterstützungsprogramm, das müsste noch fortgeführt werden. Startchancen ist eine sehr gute Sache, auch über 10 Jahre angelegt, gab es noch nie. Also so ein langes Programm, das ist hervorragend. Aber wir brauchen insgesamt noch mehr Bemühungen von allen Seiten, um tatsächlich Schule zu dem Ort zu machen, der die Menschen allseitig formt und fördert und damit dann auch fit macht fürs Leben.
Sie haben beide jetzt über die frühkindliche Erziehung gesprochen. Dann lassen Sie uns genau dabei bleiben. Also der Übergang von der Kita sozusagen in der Grundschule ist einer der Nadelöhre, ist eine der Problemschnittstellen, die wir ausgemacht haben. Was kann man denn machen, Herr Jotzenbeck, damit die Schülerinnen und Schüler, die dann in die Grundschule kommen, alle ein vernünftiges vernünftiges Deutsch sprechen können?
Also was wir wollen, ist, dass man eine Sparstandsfeststellung macht, irgendwo mit 4 Jahren roundabout, um zu gucken, wo sind denn diejenigen, die Defizite haben. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen früher schon mal gemacht. Interessanterweise war auch ein Drittel der Kinder ohne Zuwanderungsgeschichte. Also es ist kein reines Zuwanderungsthema, muss man auch so sehen. Also erstmal verbindliche Sprachstandsfeststellung und dann verbindliche Sprachförderung für diejenigen, die Bedarf haben, genau in diesen Jahren. Und dann braucht es dieses Bildungsverlaufsregister und eine Schüler-ID, damit man sehen kann in der Schule, wer kommt denn da und was können die schon. Und wir müssen auch nochmal genauer hingucken, dass Kinder auch wirklich dann in dem letzten Jahr tatsächlich auch in der Kita sind und das auch in Anspruch nehmen. Da höre ich auch aus den Kitas auch immer Unterschiedliches, dass Kinder da wieder rausgezogen werden. Und da gibt es irgendwie kein richtiges Zahlenwerk. Jedenfalls ist mir nicht bekannt und deshalb muss man da auch vielleicht mal stärker gucken, wie die Situation ist.
Also ein verbindliches letztes Kita-Jahr für alle?
Ja, wäre eine Möglichkeit davon. Also ich glaube, erstmal verbindlich muss es für diejenigen sein, die Förderbedarf haben. Und die brauchen auch eine separate Ansprache. Da können Sie auch lange mit Kita-Leitungen drüber diskutieren, welche Fähigkeiten noch gebraucht werden oder nicht. Ich sehe immer häufig, dass der Kita-Alltag stressig ist. Das sind große Gruppen, das sind teilweise auch sehr kleine Kinder, die müssen gewickelt und werden und was auch immer. Und dass jetzt die Erziehungskräfte die Chance haben, jeden Tag sich mal eine Stunde hinzusetzen mit 5 Kindern, die Förderbedarf haben, ist nicht in jeder Kita abzubilden. Und da hatten wir das Sprachkita-Programm. Darüber reden wir jetzt in der Koalition, das auch wieder einzuführen. Da gibt es auch die Diskussion über ein Startchancen-Kita-Programm, wie auch immer man das Kind nennt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die, die Förderbedarf haben, dass es bei denen dann auch verbindlich ist, dass es dafür zusätzliche Kräfte gibt, verbindliche Förderung.
Gehen Sie da mit, Frau Oldenburg, oder ist damit der Einigkeit sozusagen Schluss, wenn man sagt, man guckt sich diejenigen Kinder aus, die verbindlich das letzte Jahr in die Kita gehen müssen, oder müsste das allgemein verpflichtend sein?
Ich glaube, das ist rechtlich nicht möglich, das verbindliche letzte Kita-Jahr zu machen. Da müsste in den Schulgesetzen sehr viel geändert werden. Da über die Brücke will ich jetzt gar nicht gehen, zumal ich aus Mecklenburg-Vorpommern komme und bei uns 96% der Kinder einen Kindergarten besuchen, gerade ab dem 3. Lebensjahr. Und wir da eben auch durch die Kostenfreiheit in Mecklenburg-Vorpommern für einen Kindergartenplatz eine sehr hohe Inanspruchnahme haben. Aber es ist komplett richtig, dass wir ein Drittel der Kinder haben, die die Sprache nicht vollständig beherrschen, sondern am unteren Niveau unterwegs sind. Und hier brauchen wir die Sprachstandsfeststellung. Wir brauchen aber natürlich auch multiprofessionelle Teams in den Kindertagesstätten. Und Sie sprachen die Sprachkitas an. Wir haben als Land die weitergeführt, als der Bund sich dort einmal verabschiedet hat. Und ich bin sehr froh, dass der Bund jetzt wieder in diese Verantwortung kommt. Aber eigentlich muss jede Kita eine Sprachkita sein.
Aber alleine mit einer Sprachstandsfeststellung ist ja noch nichts gewonnen. Also nur damit ich, wenn ich feststelle, dass jemand die Sprache nicht beherrscht. Das ist auch die Frage, wie will ich das durchsetzen mit unmittelbarem Zwang. Damit ist ja noch nicht geholfen. Also wie wollen Sie dann, was ist Ihre Vorstellung davon, tatsächlich zu erreichen, dass dann in den Grundschulen die zu beschulenden Kinder alle die Sprache beherrschen?
Ja, also wir haben da ein bisschen bei Hamburg uns bedient. Und ich bin ja immer dafür, dass die Bundesländer voneinander lernen. Und jeder hat überall etwas Gutes. Und das sollten wir beitragen. Das ist auch unser Anspruch in der Bildungsministerkonferenz. Und wir haben ein Sprachbuch, ein Geschichtenbuch entwickelt, das die 4-Jährigen bei uns ab nächstem Jahr bekommen. Das heißt also, mit den Eltern und mit den Erzieherinnen und Erziehern wird das Sprechen gelernt, werden Reime genannt, Spiele gespielt und vor allen Dingen auch die Eltern. Die Eltern müssen mit einbezogen werden. Auch für die Eltern ist dieses Buch, dass sie sich zu Hause mit den Kindern beschäftigen und im Kindergarten natürlich auch noch einmal. Sprache wird jeden Tag gelernt und auch gelehrt. Das fängt damit an, wenn ich ein Kind verbessere, wenn ich die Sätze vervollständige. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort in die Sprachförderung investieren. Und dann kommt es natürlich dazu, dass der Übergang ein leichter werden muss zur Grundschule. Und da hilft wirklich eine flexible Schuleingangsphase, dass man zum Beispiel die ersten beiden Schuljahre innerhalb von 3 Jahren machen kann, wenn man langsamer lernt, wenn man noch Förderbedarf hat. Auch das erleichtert das Ankommen, denn alles, was am Anfang nicht gemacht wird, wo drüber hinweggesehen wird, die Lücken des Anfangs sind dann die Riesenkrater des Endes der Schulkarriere.
Ich höre Zustimmung, Herr Erzenberg, aber kann es denn funktionieren, nur durch Fördern? Muss man nicht auch schon in Sachen Schule am Ende fordern und sagen, man muss mehr als nur die Angebote machen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, dass da Bücher zur Verfügung gestellt werden. Weil ob davon Gebrauch gemacht wird, ist ja auch letztendlich dann in der Verantwortung der Eltern. Und da hapert es ja häufig eher als bei den Schülerinnen und Schülern.
Genau. Also bei uns ist ganz klar nicht nur fördern, sondern auch fordern angesagt. Und deshalb sage ich bei all denjenigen, die halt einen Förderbedarf haben, muss dann auch die entsprechende Beschulung verpflichtend sein. Das geht nicht anders und das kann man auch über einen vorgezogenen Einschulungsprozess umsetzen. Das ist gesetzlich alles machbar. Und das, die Situation ist ja, dass 96% der Kinder zumindest im letzten Jahr in der Kita angemeldet sind. Ob sie alle da sind, wissen wir gar nicht so genau, aber zumindest sind sie angemeldet. Und trotzdem kommen 20% in die Grundschule, die wirklich eklatante Defizite in der Sprache haben. So, und die Lücke muss ich jetzt irgendwie füllen. Und deshalb ist meine These, diejenigen, die Förderbedarf haben, müssen verpflichtend auch welche machen. Das Modell übrigens auch in Hamburg, da ist es verpflichtend. Das finde ich auch in der Form genau richtig.
Kann es da einen bildungspolitischen Kompromiss geben oder kommen Sie da nicht zusammen?
Ach naja, wir wollen ja beide das Gleiche. Wir wollen das Beste für die Bildung der Kinder und der Jugendlichen. Und da findet man sicherlich Kompromisse. Aber wenn man das zum Beispiel mit einem vorgezogenen Einschulungsdatum macht, fehlen wieder Lehrerinnen und Lehrer. Die haben wir gerade festgelegt, dass 50.000 oder festgestellt, dass 50.000 fehlen. Wenn es dann wieder in den Bereich Schule geht, dann haben wir wieder den Lehrkräftemangel, der dann auch dem entgegensteht. Aber ich glaube, Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und auch die stärkere Konzentration auch am Ende des Kindergartens auf schulische Belange. Ich will das nicht verschulen, aber dass man tatsächlich lernt, konzentriert zu sein, dass man miteinander redet, dass man ausreden lässt und dass man wirklich spielerisch auf die Schule vorbereitet, das ist ganz wichtig. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr an Ideen und auch an Fördermöglichkeiten, damit das gelingt.
Es klingt ein bisschen irre, ne? Wir reden über klassische Wissensvermittlung. Wir reden darüber, dass man auch in gewisser Weise Erziehungsaufträge in den Schulen sieht. Und wir haben noch gar nicht das Thema Digitalisierung angesprochen, dass man auch versuchen muss, neues Wissen zu vermitteln, um Schritt halten zu können. International verlangen wir am Ende vielleicht zu viel von den Schulen?
Ja. Das ist so. Also das ist das, was ich sage. Schule als der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Schule soll immer der Vorreiter sein und die Gesellschaft steht immer noch ein bisschen hinten an. Da braucht es mehr wirklich Ideen und auch mehr Engagement von der gesamten Gesellschaft. Man kann nicht alles auf die Schule schieben. Also alles, was nicht klappt, Schule muss. Haben wir mehrere Gewaltvorfälle, Schule muss mehr Prävention haben. Haben wir weniger Sprachmöglichkeiten oder Spracherwerbsmöglichkeiten, Schule muss es heilen. Das funktioniert nicht. Damit überlastet man und überfordert man die Schulen und damit auch die Lehrkräfte. Die Lehrkräfte können ja nicht alles können. Und damit wird immer noch mehr neben der unterrichtlichen Tätigkeit auf diese Lehrkräfte dann abgewälzt, wo sie einfach nicht in der Lage sind, das zu können. Und das müssen sie auch nicht können, sondern das muss jeder von uns können. Und es muss auch natürlich das Elternhaus können. Da ist ganz wichtig, also Schule kann nicht der einzige Ort sein, an dem alles gelingt. Und rundherum haben wir irgendwie bröckelnde Strukturen. Das funktioniert nicht.
Die Frage, Herr Jatzombeck, ist ja, wenn die Schulen immer mehr sollen, was kann man ihnen auch mehr geben, damit sie diese neuen Verpflichtungen nachkommen können? Schauen wir mal auf das Thema Geld. Wenn man über alle Ebenen hinweggeht, dann gibt es 191 Milliarden Euro für den Bildungsauftrag in Deutschland. Das hört sich gut an, das ist auch eine Steigerung seit der Zeit, als ich aus der Schule rausgegangen bin, seit 1995, von fast 100 Milliarden. Aber wenn man mal genau drauf guckt, das sind immer noch nur 4-5% des BIPs. Also es gibt zwar absolut mehr Geld, aber wenn man mal guckt, was wir als Gesellschaft aufwenden, ist es letztendlich genau das Gleiche von unserer Wirtschaftsleistung. Kann das funktionieren, wenn man mehr von den Schulen verlangt?
Also es ist eine Menge Geld. Aber durch Geld alleine wird niemand schlauer, sondern man braucht die richtigen Konzepte dahinter. Und deshalb ist, glaube ich, ein richtiger Schwerpunkt, erstmal zu sagen, wir investieren in Spitzenkräfte. Lehrer in Deutschland sind absolute Spitzenkräfte. Die haben ein sehr aufwendiges Studium absolviert. Die machen noch Staatsexamina. Und wir bezahlen die auch richtig gut im Gefüge des öffentlichen Dienstes. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zweite ist die Frage, was kriegen die denn für eine Struktur und für Freiheitsgrade und auch an Unterstützung? Und jetzt haben Sie das Thema Digitalisierung ja schon genannt. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial drin, was wir zu wenig bisher gehoben haben. Digitalisierung hat man zu sehr immer nur gedacht über WLAN, Access Points und Geräte. Aber es geht ja um Software. Wie kann ich mit Lernmanagement am Ende auch so eine Art digitalen Zwilling, das ist eines der Themen, was wir auch in unserem Koalitionsvertrag festschreiben wollen, einen digitalen Zwilling für eine Stunde, das heißt Unterricht, der ausfällt, es fällt immer Unterricht aus, weil irgendwer krank ist. Lehrer stehen übrigens auch hart unter Feuer, was so Viren und Bakterien betrifft, gerade in der dunklen Jahreszeit. Und dass dann, wenn der Unterricht ausfällt, genau hinterlegt ist, was sind die Lerninhalte und dass man dann Videos und interaktive Lerntools hat. Das ganze Thema Korrekturen, das Thema Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsorganisation. Ja, das ganze Thema KI, das müssen wir jetzt wirklich mal nach vorne fahren, um den Lehrern wieder die Möglichkeit zu geben, das zu tun, worauf sie eigentlich Bock haben, nämlich Kinder zu unterrichten.
Und auch die muss man natürlich aufschlauen, um mit der Digitalisierung sozusagen erstmal
Schritt halten zu können. Ja, das müssen wir alle. Und das kann natürlich nicht so funktionieren, dass jeder darauf wartet, dass er noch irgendwo eine Schulung 3 Tage bekommt, sondern am Ende muss natürlich jeder sich auch ein Stück weit Kompetenzen erarbeiten. Aber ich glaube, dass häufig auch das Hindernis, ja, das ist das, also viele Stoppschilder aufgestellt werden. Man darf das nicht benutzen wegen Datenschutz und das nicht benutzen wegen dem und aus dem dienstlichen Gerät keine privaten Sachen. Und da brauchen wir mal ein bisschen mehr Hemdsärmlichkeit, um den Menschen einfach wieder Luft zum Atmen zu geben.
Die vermutlich neue Regierung hat ein 500 Milliarden schweres Sondervermögen ins Auge gefasst, hat auch die GEW einen großen Batzen davon, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 130 Milliarden sollen nach Vorstellung der GEW zweckgebunden für Bildung verwendet werden. Gehen Sie damit?
Naja, also wir müssen erst einmal ein bisschen gerecht aufteilen. Das, was ich für die Bildung verlange, verlangen natürlich auch andere Bereiche. Und ich glaube, wir haben jetzt 0,3% des BIPs, was der Bund gibt für Bildung. Und wenn wir von den 0,3% auf 1% kommen, alle zusammen haben wir...
Das wären dann wie viel?
Das 1% wären ungefähr 44 Milliarden, das auch gerne in Etappen. Ich bin nie eine Freundin davon gewesen, ganz viel auf einmal zu fordern, weil das neigt dazu, dass man dann nicht zuhört, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Und deswegen schrittweise, ich bin wirklich dafür, Schritte zu vereinbaren, wie wir jede Stufe weiter erklimmen können, um nicht alles auf einmal dann zu bekommen. Was die Digitalisierung betrifft, ist genau das, was Sie sagen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern eine digitale Landesschule. Das heißt also, wir haben genau das, was Sie sagen. Wir haben schon Vertretungsunterricht für die Jahrgangsstufen 9 bis 12 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Zum Ende des nächsten Schuljahres haben wir das in allen Fächern. Die Schulen können also daran teilnehmen. Wir haben das auch nicht so sporadisch, sondern das Schuljahr ist wirklich in Blöcke aufgeteilt. Das sind Unterrichtseinheiten. Es wird alles von der digitalen Landesschule gemacht. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Und es ist genau das, die Digitalisierung hält Einzug. Nicht nur in einem Klassenraum, sondern in einem ganzen Land. Und wir helfen uns untereinander dadurch. Das ist wirklich ein sehr gutes Format.
Ich will noch mal auf den Betrag zu sprechen kommen. Fragen wir doch mal einen, der ganz nah dran vielleicht ist an den Gesprächen, die gerade zwischen den Parteien, die nächste Regierung bilden sollen, geführt wird. Was halten Sie denn für einen vernünftigen Betrag, der aus dem Gesamtpaket, das gerade verhandelt wird, Richtung Schule und Bildung gehen könnte?
Also die Bedarfe, es ist natürlich erstmal so, dass wir von diesen 500 Milliarden des Sondervermögens schon dediziert haben, 100 Milliarden für die Bedarfe der Länder. Und wenn wir jetzt auf Bildungs- und Schulpolitik gucken, ist es natürlich tatsächlich eine Aufgabe von Ländern und Kommunen. Also man muss aufpassen.
Das heißt, auch darüber kann schon ja natürlich was in diesen Sektor
darüber fließen. Wird auch vieles fließen müssen. Also ich meine, das Thema Schulbau und wie viel da der Bund machen soll, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich sehe eine Stadt wie Düsseldorf, die viel investiert hat in die Schulgebäude. Ich sehe eine Stadt wie Frankfurt am Main, die eher wenig investiert hat. Beide sind gewerbesteuerstark. Das ist also eine Frage auch von kommunaler Schwerpunktsetzung. Das kann jetzt nicht alles der Bund regeln, muss man mal so sagen. Und ich glaube auch, dass die Kompetenz in den Rathäusern besser ist, um zu entscheiden, welches Schulgebäude ich wie saniere. Also insofern, das ist eine Länderaufgabe, ganz klar. Der Bund hat per se in der Bildung eigentlich überhaupt gar keine richtigen Zuständigkeiten.
Kooperationsverbot.
Will ich mal sagen. Ja, also wir machen den Digitalpakt, wir machen das Startchancenprogramm und dann enden auch die Möglichkeiten. Wir sind für die berufliche Bildung noch zuständig und deshalb muss man sich gut überlegen, will man den Bund jetzt hier noch mit drin haben und kommt noch zu mehr Mischmasch. Deshalb, ich sehe es positiv, dass die Länder mehr und mehr miteinander kooperieren, dass es mehr Standards gibt, das wollen wir auch fördern, dass man auch guckt, Best Practice, was machen Länder erfolgreich, was können andere übernehmen. Wenn wir jetzt den Bund noch vollständig mit in die Bildungspolitik reinnehmen, glaube ich, wird das erstmal mehr schaden als nutzen.
Aber ist das dieses Kooperationsverbot, das es da gibt, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Also, dass der Bund sich da rauszuhalten hat? Und
das war ja nicht unser Wunsch, das war der Wunsch von Kommunen und Ländern.
Ich frage Sie aber, ob Sie finden, dass es zeitgemäß ist.
Man muss ja erstmal gucken, warum gibt es diese Regel? Die Regel gibt es deshalb, weil die Kommunen und die Länder gesagt haben, ihr Bund kommt ständig mit so Sonderprogrammen und wir haben gar keine eigene Freiheit mehr, irgendwas zu entscheiden, sondern sind immer nur noch mit euren Programmen befasst. Gebt uns mehr Geld und lasst uns alleine machen. Das haben wir damals so geregelt, vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren. Interessanterweise hat das nicht so lange gehalten. Jetzt heißt es, wir haben zwar mehr Geld, aber wir wollen jetzt nochmal trotzdem irgendwelche Programme. Also erstmal, glaube ich, braucht man eine klare Zuständigkeit und dann so verteilte Verantwortung ist gefährlich, weil dann sagt jeder, der andere ist schuld. Hier weiß man ganz klar, für die Schulgebäude sind die Städte zuständig, für die Lerninhalte und die Lehrer sind die Länder zuständig und der Bund kann sicher unterstützen. Jetzt bei einer Offensive für Schulsanierung werden wir sicherlich was machen für das Thema Digitalisierung, Digitalpakt 2 bestimmt auch. Das Thema Startchancen haben wir jetzt schon verabredet. Das sind schon große Pflöcke und die müssen wir aber auch sauber umsetzen.
Aus Ländersicht ist es klug, dass es dieses Kooperationsverbot gibt?
Wir müssen unbedingt Kooperationshemmnisse abbauen. Die sind zu stark. Das sehen wir jetzt gerade bei der Umsetzung Digitalpakt beim ersten. Das sehen wir beim Startchancenprogramm. Es waren viele, viele, viele Verhandlungsrunden. Das, was Sie für Schule beschreiben, ist natürlich auch dann in den Ländern ein Problem bei Bundesprogrammen, weil wir noch zu viele Hemmnisse haben in der Kooperation. Also was wir für die Lehrer wollen, mehr Freiheiten, das brauchen die Länder. Auch. Die Bundesprogramme helfen und es kann natürlich noch mehr Bundesprogramme geben. Gerade bei der Digitalisierung kann auch noch eine Schippe draufgelegt werden. Aber wichtiger ist, die Hemmnisse abzubauen, die uns noch hindern, schnell umzusetzen und zügig dann besser zu werden.
Es gibt übrigens kein Kooperationsverbot zwischen den Ländern, das will ich jetzt mal ausdrücklich sagen, sondern nur zwischen Bund und Ländern.
So ist es genau. Aber ich merke schon, ich komme da bei dem Thema nicht weiter, ob das so wahnsinnig zeitgemäß ist. Dann mache ich vielleicht mal eine etwas einfache Frage, die aber doch auch sehr wesentlich ist. Wenn man jetzt Geld in den Bereich Bildung geben will, einer der Dinge, die ich wahnsinnig auffällig finde, ist, dass, wir haben es gerade schon gesagt, die Schulgebäude ganz häufig einfach auch kein einladender Ort sind, um zu lernen. Also eigentlich würde man sich ja vorstellen, man möchte auch in einer vernünftigen Atmosphäre lernen. Lehrerinnen, Lehrer müssen häufig selber da schauen, dass der Klassenraum vernünftig ausschaut. Also worin investiert man denn jetzt zunächst? In Beton, in Köpfe, in Digitalisierung?
Ich würde gar kein Entweder-Oder machen.
Aber man muss priorisieren.
Ne? Ich würde wirklich sagen, dass wir in die Köpfe investieren und aber gleichzeitig selbstverständlich auch in die Schulgebäude. Sporthallen gehören mit dazu und auch Schwimmhallen. Auch das ist ja Unterricht, auch das ist ja ein soziales Gefüge, Teamfähigkeit, was ich da alles lernen kann. Also für mich ist es gleichermaßen. Gut ausgebildete Lehrkräfte können nur Kinder hervorragend ausbilden, wenn auch die Umgebung stimmt. Die muss nicht erste Sahne sein, aber sie muss gut sein. Und ich muss mich auf meinen Unterricht konzentrieren können und nicht gucken können, wie kriege ich die wackeligen Tische irgendwie mit, womit nicht mehr wackelig oder wie kann ich ein Fenster öffnen, ohne dass mir das entgegenkommt. Und das ist also wichtig, dass man beides gleichmäßig macht. Aber für mich ist immer wichtig, dass es ein Stück mehr in die Köpfe geht.
Beliebtes Thema sind auch Schultoiletten, das hat man, aber das Henne-Ei-Problem, das, ne? Da weiß man nicht, woher es kommt. Genau. Ja, aber wie kann man so etwas lösen? Ich meine, das ist ein ganz handfestes Problem, das die Leute auch wirklich auf die Bäume bringt. Ne?
Ja, das kann ich auch total verstehen. Also bei mir in der Stadt, also in Düsseldorf, gab es auch eine Riesendiskussion über Schulen, ob jetzt zweimal vormittags gereinigt werden soll. Und ganz ehrlich, also ich verstehe ja jede Kritik, wenn die Klos in einem baulich schlechten Zustand sind. Aber oft genug reden wir auch über das Problem, dass sie nach der ersten großen Pause in einem ästhetisch nicht mehr akzeptablen Zustand sind. Und ich glaube, ich weiß, es ist schwierig, was da in der Schule alles geleistet werden muss, aber wenn man den Kindern es da nicht beibringt, beibringt, dass man mit den Toiletten, die man selber benutzt, ordentlich umgeht, ich glaube, dann ist für den weiteren Lebensweg auch nicht gut.
Wie gesagt, häufig ist das Henne-Ei-Problem. Ne? Was ist zuerst da, die marode Toilette und dann das Verhalten?
Ja,
das Verhalten,
aber die Toiletten sind gar nicht so marode. Also ich glaube, wenn man mal so durch die Republik durchguckt, sieht man auch sehr unterschiedliche Standards. Und ich traf heute Morgen bei dem Lehrerpreis meinen Kollegen aus Köln, aus dem Landtag, den Schulausschussvorsitzenden Florian Braun. Und wir sprachen drüber, sowohl Düsseldorf wie auch Köln haben eigene Gesellschaften gegründet, die jetzt auch mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und einer ganz anderen Freiheit jetzt den Schulgebäudebau herantragen. Wir haben in Düsseldorf jetzt so und so viele neue Schulen gebaut. Jede kostet über 100 Millionen Euro. Berufskollegs komplett neu ausgestattet. Also da passiert auch schon eine Menge. Und das ist eine Frage von kommunaler Schwerpunktsetzung. Und vielleicht müssen wir auch mal stärker vergleichen, wie die Zustände in verschiedenen Städten sind. Klar, ist natürlich im Ruhrgebiet schwieriger als in Düsseldorf. Das ist keine Frage. Dafür gibt es aber auch genügend Ausgleichsmechanismen. Aber es ist ein kommunales Thema. Das kann nicht alles der Bund lösen.
Na, für mich ist es wichtig, dass wir gucken, warum haben wir denn einen Sanierungsstau? Mecklenburg-Vorpommern haben wir über viele Jahre Schulbauprogramme. Insgesamt haben wir dort eben auch schon 700 Millionen alleine an Landesgeld mit hineingegeben. Das ist das eine. Aber warum kommt es zu dem Sanierungsstau? Weil Schulträger gar nicht wissen, gibt es demnächst noch meine Schule? Oder welche Ideen lassen sich Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker dann wieder für die Schulstruktur einfallen? Also Planungssicherheit. Und diese Planungssicherheit muss gegeben werden, damit ich weiß, als Schulträger, ich kann investieren. Und das haben wir jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern gemacht mit einer Gesetzesänderung, dass wir sagen, es wird in den nächsten Jahren keine einzige Schule geschlossen aufgrund von geringeren Schülerzahlen. Und damit gebe ich Eltern natürlich eine Sicherheit, die Infrastruktur wird gestärkt. Ich gebe aber den Schulträgern auch eine Sicherheit, sie können investieren, denn so ein leeres Schulgebäude am Ende lässt sich auch schwer verkaufen. Und deswegen ist das immer etwas, was hemmt.
Wir haben mit dem Deutschen Lehrkräftepreis begonnen. Ich möchte die Sendung im Prinzip auch damit schließen, mit zwei Fragen. So einen Preis kriegt man ja für nichts, nicht für nichts, sondern man kriegt einen Preis für eine Leistung. Da wird eine Leistung ausgezeichnet. Da kommt man relativ schnell auch zu dem Thema, was kann man eigentlich nach der Grundschule machen, wenn man dann auf die nächste Schule will. Der Leistungsgedanke mit einer verbindlichen Schulempfehlung, ist das einer, der vielleicht in die Schulen auch wieder rein muss? Es gibt zwei Bundesländer, die das eingeführt haben.
Ja, also ich glaube, es ist von Land zu Land extrem unterschiedlich. Also in meiner Heimat in Düsseldorf, da werden am Ende die Plätze ausgelost wegen rechtlicher Unsicherheiten. Und ich höre von den Schulleitern, dass sie sagen, das ist das Einzige, wo wir am Ende nicht beklagt werden. Das ist natürlich kein gutes Modell. Ich verstehe aber die Not der Betroffenen. Insofern, glaube ich, müssen wir hier mehr Hilfestellung geben. Wenn ich auf das Berliner Modell gucke, gibt es einen ganz knüppelharten Leistungswettbewerb, wo man teilweise mit 1,2 und 1,1 irgendwie abschließen muss, um dann auf ein Gymnasium in Wohnortnähe zu kommen. Das hat schon fast so Manchester-kapitalistische Züge, würde ich jetzt sagen. Also die Wahrheit liegt ja irgendwo, glaube ich, dazwischen. Also es muss einen Leistungsanspruch geben, das ist gar keine Frage. Ich glaube, man tut den Kindern auch keinen Gefallen, wenn sie in eine Schule kommen und müssen nach ein oder zwei Jahren wieder gehen und dann ist teilweise in der Gesamtschule, in der Realschule kein Platz, da gibt es wirklich schlechte Geschichten. Deshalb kann ich auch nur Eltern empfehlen, hier einen realistischen Blick auf das Thema zu haben. Aber auf der anderen Seite braucht man auch vernünftige Mechanismen, um die Gymnasien zu bestücken, auch mit Kindern aus der Wohnortnähe.
Ein zweiter Gedanke zum Deutschen Lehrkräftepreis, das ist ja, wenn man so will, so etwas wie eine Lobbyarbeit auch für Schule und für Bildung. Wie blicken Sie jetzt darauf, dass die Schule und dass die Bildung endlich nach so vielen Jahren eine vernünftige Lobby bekommt, um auch wirklich ganz stark an den jetzt zur Verfügung stehenden Geldmitteln zu partizipieren?
Also man merkt wirklich einen Unterschied. Man merkt eine Entwicklung, dass Bildung mehr wert ist. Und da freue ich mich sehr drüber. Aber trotzdem ist es ja auch durch die vielen Jahre, wo es nicht so war, wo das so ein Hinkefuß war, den wir irgendwie so mitgeschleppt haben, ist es ja jetzt schon mal der Wille, dort eben besser zu werden und eben auch die Lehrkräfte auszuzeichnen als die Leuchttürme. Und das ist für mich, auch als Lehrerin, ist das natürlich etwas, was mein Herz höher schlagen lässt.
Thema Bildung, Thema Schule, ganz wichtig. Deswegen heute auch bei uns, bei Unter den Linden. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Ollenburg, Herr Jatzombeck, dass Sie hier im Studio waren, mit uns darüber gesprochen und diskutiert haben. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank, dass Sie sich auch für diese Sendung interessiert haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.